Ich meine, dass wir für unsere Jahresschlusskonferenz ein wunderbares Thema geschenkt bekommen hätten. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es wird in gläubigen Kreisen, in der Gemeinde, in dieser Endzeitsituation oft gefragt, was haben wir denn eigentlich nötig? Die Antworten sind verschieden. Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen die Fülle des Geistes. Wir brauchen Geistesgaben. Und jetzt wird vieles aufgezählt. All das, was ich eben nannte, ist gewiss notwendig. Ich bin der Meinung, dass wir eins dringend, je länger, je mehr auch in dieser Endzeitsituation vom Herrn her geschenkt bekommen müssen, das ist dies, erleuchtete Herzensaugen zu seiner Selbsterkenntnis. Das heißt, dass wir diesen Herrn, der uns erlöst hat, unser Haupt, besser kennen. Besser kennenlernen, so kennenlernen, dass er sich uns kundtun kann, dann wird alles andere die Folge von unserer Erkenntnis sein. Wobei diese Erkenntnis nicht primär ist eine Bereicherung des Verstandes, das zwar auch, sondern es ist eine innige Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Ich will es an einem einfachen Beispiel darstellen. Wenn in einer Ehe die erste Liebe nicht mehr da ist, wenn es nicht mehr funktioniert und die beiden fragen sich, was ist denn eigentlich zur Besserung unseres Verhältnisses nötig? Und sie machen allerlei Vorschläge, fangen an, Programme aufzustellen, dieses und jenes, sich gegenseitig vorzuschlagen. Wird das helfen? Nein. Wenn aber auf der Basis der Liebe der eine den anderen besser kennenlernt und diese erste Liebe das auslöst, was in der Konsequenz daraus werden soll, dann meine ich, wäre das Motiv das Entscheidende. Und das brauchen wir immer wieder. Und darum geht es uns in diesen Tagen darum, dass wir ihn kennenlernen, seinen Ratschluss, dass wir durchschauen im Hinblick auf welt- und heilsgeschichtliche Probleme, aber dabei immer wieder unsere Häupter erheben zu dem, der uns geliebt hat. Und wir haben heute Nachmittag durch Bruder Kühl auch einiges an Konsequenzen und Verantwortungen aufgezeigt bekommen, in dem Sinne, dass wir uns zurüsten lassen sollen und vor allen Dingen ins Gebet treten sollen. Ich möchte nun ein Wort lesen aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, das ich in der letzten Zeit immer wieder auch herangezogen habe zur Erhellung dieses Problems, dass Gott uns von daher neues Licht schenkt über ihn und auch die Situation. Da heißt es in den ersten 11 Versen, ich lese mal nach der Konkordanten, über die Zeiten aber und Fristen, Brüder, braucht euch nicht geschrieben zu werden. Denn ihr selber wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie aber sagen Friede und Sicherheit, dann steht unvermutet der Ruin vor ihnen, ebenso wie die Wehe vor der Schwangeren, und keinesfalls werden sie entrinnen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Demnach sollen wir nun nicht schlafen wie auch die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, und die sich berauschen, sind des Nachts berauscht. Wir aber, die wir vom Tage sind, sollen nüchtern sein und anziehen den Panzer des Glaubens und der Liebe und den Helm, die Erwartung der Errettung. Denn nicht zum Zorn hat uns Gott gesetzt, sondern zur Aneignung der Rettung durch unseren Herrn Jesum Christum, den, der für uns starb, auf das, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm lebten. Darum sprecht einander zu und baut auf einer den anderen, so wie ihr auch tut. Es beginnt mit einer sicher uns alle interessierenden Frage, indem der Apostel Paulus hier den Korinthern etwas kundtut, von dem wir heute unterschiedlicher Auffassung sind. Zeiten, Fristen. Nur wenn wir Bruder Muhl fragen, werden wir klare Antworten bekommen, und das wird auch hier in diesen Tagen so sein. Braucht uns darüber noch etwas gesagt zu werden? Nun, weil wir den Herrn kennen und weil er selbst der Inspirator ist, er selbst uns ist gemacht von Gott zur Weisheit und er auch selbst die Weissagung ist, werden wir Antworten bekommen. Wir haben heute Nachmittag etwas davon gehört und ich werde auch heute Abend einiges von den Zeichen sagen, die hier in den nächstfolgenden Versen beschrieben werden. Ihr wisset genau, steht hier, ihr wisset genau. Dann wird hier von dem Tag des Herrn gesprochen, der uns im Alten Testament in vielfältiger Weise beschrieben worden ist als der Tag der Rache, der Tag des Zorns. Ich will aus Amos Kapitel 5, Vers 18 zitieren und Vers 20. Weh denen, die des Herrn Tag begehren. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Und Vers 20. Denn des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, sondern dunkel und nicht hell. Nur zwei Aussagen, die typisch exemplarisch sind für das, was Paulus hier aufgreift. Die Zusammenhänge waren den Thessalonichern bekannt. Und ich sprach eben vorher noch auch mit einem Bruder im Hinblick auf dieses heilsgeschichtliche Geschehen. Fragen wie etwa Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2 und die Offenbarung einzuordnen sind. Wir werden im Verlauf dieser Konferenz dazu noch einiges hören. Ich will nur auf bestimmte Zeichen hindeuten, damit wir erkennen, auch von 2. Timotheus 3 her, wie weit die Zeit fortgeschritten ist und dass wir darum eins tun sollen, nämlich unsere Häupter zu erheben. Nicht uns von den Zeichen erschrecken lassen, sondern ihn anschauen. Wenn meine Jüngste Angst oder Nöte oder Probleme hat, dann kommt sie zu mir und kuschelt sich eng an, um von daher durch die Autorität des Vaters Geborgenheit zu verspüren. Und das ist doch nötig in unseren Tagen, dass wir angesichts der Turbulenzen in der Zeit, angesichts der Nöte, der Leiden, der Schwierigkeiten näher in die Gemeinschaft mit dem Christus kommen. Nur das bewahrt uns dann vor dem Straucheln davor, dass wir nicht samt dieser Welt in Furcht versetzt werden, in Panik geraten oder gar in Aussichtslosigkeit zu Kurzschlussreaktionen kämen. Das Eigenartige ist, dass die Menschen dieser Welt genau das Gegenteil von dem verkündigen, was eigentlich in Welt- und Heilsgeschichte sich vollzieht. Das ist für uns klar, weil wir wissen, dass der Fürst dieses Kosmos ja den Verstand dieser Menschen total verblendet hat. Da wird von Frieden und Sicherheit geredet. Ich habe übrigens das letzte Mal hier daran erinnert, als etwa die Bundestagswahl war, dass das Propagandathemen aller Parteien waren. Friede, Sicherheit. Obwohl die äußeren Zeichen alles andere als dies markierten. Der Mensch, der vom kosmischen Heer inspiriert wird, und wir wissen, dass dahinter der Fürst dieses Kosmos steht, der wird immer wieder genau das Gegenteil von dem, was gottgemäß ist, darstellen und verkündigen. Und das wird uns in diesem Folgenden gezeigt. Totale Gegensätze. Einige dieser Gegensatzpaare möchte ich aufgreifen. Finsternis und Licht. schlafen und wachen, unnüchtern sein und nüchtern sein. Das nicht zu vereinbaren. Und wir müssen diese Kontraste erkennen, um uns auch immer wieder zu prüfen, wo wir stehen, damit wir uns an dem orientieren, der gestern, heute und derselben Ewigkeit ist. Denn dieser Herr ist nicht unterworfen den Prozessen, die wir hier auf dieser Erde mit durchlaufen müssen. Und wenn wir in ihm geborgen sind, dann haben wir einen festen Stand. Ich will einige dieser Finsternissymptome aufzeigen, kurz nochmal zurückgreifen auf das, was auch heute Nachmittag gesagt wurde, um dann für uns die Konsequenz in möglichst klarer und unzweideutiger Art und Weise darzulegen. Finsternis. Je mehr äußere Finsternis, umso mehr versucht der Fürst dieses Kosmos, die Menschen mit anderen Lichtern und Irrlichtern zu konfrontieren. Nur Gott allein ist in der Lage, durch Jesus Christus, der das Licht ist, uns einen klaren Durchblick zu schenken. Im politischen, im wirtschaftlichen und im religiösen Sektor merken wir die zunehmende Verdichtung, die zunehmende Finsternis. Ich will nur an einige Dinge erinnern. Als ich vor 2 Monaten hier Dienst hatte, habe ich kurz etwas angedeutet, und schon in den nächsten Wochen, in den 2 Monaten, haben sich wieder politische Ereignisse überstürzt. Ich denke an das kriegerische Geschehen im Nahen Osten zwischen Irak, Iran, wobei meiner Meinung nach dadurch etwas der Blick von Israel abgelenkt wird, dem Weltgeschehen, aber, wie wir es auch heute Nachmittag hörten, dennoch Israel immer wieder zentral Brennpunkt ist. Und wenn wir erleben, dass die meisten Länder, nach außen hin sind es fast alle, Israel nicht mehr, wie das noch vor einem Jahrzehnt der Fall war, Unterstützung anboten, auch in der UNO, wie hier Israel isoliert wird, dann ist das ein Zeichen dafür, wie weit und wie rasant schnell die Weltgeschichte voranschreitet. Und ich erinnere nochmal an das, was Bruder Kühl sagte, die Drohung auch des saudi-arabischen Ölministers, die Ölwaffe so konsequent dem Westen gegenüber einzusetzen, dass der Westen eines Tages nicht anders kann, als Israel auch total politisch fallen zu lassen. Und wir wissen nach dem prophetischen Wort, es wird so kommen müssen. Dass dabei zugleich das wirtschaftliche Wachstum dieser westlichen Nationen abnehmen wird, das ist dann die andere Seite. Ratlosigkeit der Politiker, etwa auch im Hinblick auf das Polenproblem. Und wie man das auch drehen und wenden mag, es ist Brisanz drin, ob nun der Russe eingreift oder nicht. Und es ist doch eigenartig, dass auch gerade da der Zweite Weltkrieg mit ausgelöst wurde, dass jetzt wieder Polen eine entscheidende Rolle im Osten spielt. Sollten wir deswegen diese Entwicklung im Auge behalten? Wir merken, wie sich vieles verdichtet, und wir wissen, dass das, was manche Theologen verkündigen und als Programm schreiben, den Frieden entwickeln, ohne heilsgeschichtliche Kenntnis Utopie ist. Im wirtschaftlichen Bereich nicht nur Rezession, sondern es wird bergab gehen. Das sagen alle, die wirtschaftliche Prognosen stellen. Ich will hier nicht schwarz malen, sondern nur einiges aufzeigen. Und gerade da, wo Überfluss ist, wenn dann Stillstand kommt, ist das in dieser Relation gefährlich, weil der Mensch immer wieder höhere Ansprüche stellt. Er kann nicht zurückschrauben in seinen Ansprüchen. Und im religiösen Bereich wird das Durcheinander immer größer. Wir wollen uns nicht mit anderen Religionen befassen, sondern ich möchte ganz kurz nur aus meinem Erfahren etwas einbringen. Ich stehe in der Ausbildung im Augenblick, auch ganz konkret in der Ausbildung von Referendaren, die Religionsunterricht erteilen, und habe in der vorweihnachtlichen Zeit manche Stunde zu dem Thema miterlebt, wozu feiern wir Weihnachten? Und da kommt man an die entscheidende Frage: Wer ist Jesus? Wozu ist er auf diese Welt gekommen? Und kein einziger und auch kein Referendar in diesem Seminar vermochte eine Antwort zu geben, Schülern gegenüber, dass dieser Jesus, nun wie wir es glauben, der Sohn Gottes ist. Achselzucken, ein guter Mensch, ein Religionsstifter, einer, dessen Programme die Menschheit angeregt haben, aber nicht mehr. Es ist so, dass hier im religiösen Bereich der Abfall auf allen Ebenen, ich habe das immer wieder betont, deutlich spürbar ist. Und dieser Abfall, ich sprach heute Nachmittag auch noch mit einem Bruder darüber, hineingeht bis in traditionelle evangelikale Kreise, wo bereits die Bibelkritik an Seminaren gelehrt wird. Und dann wundern wir uns, wenn in Gemeinden nicht mehr die erste Liebe da ist und wenn man nur noch ein, in Anführungszeichen, soziales Evangelium propagiert. Und all diese Ratlosigkeit, die wird dann deutlich, wenn, wie jetzt in diesen Tagen wieder, wie auch in der Schweiz, nicht, lieber Bruder Arthur, in Zürich, die Krawalle wieder auftauchen. Wir müssen sehen, dass dahinter, und das hat jemand, ich habe jetzt erst einen Bericht gelesen, der da hinein verstrickt war, bekundet, dass hier Mächte und Kräfte an der Arbeit sind. Sonst doch nicht zu fassen, wie man, wo es uns relativ gut geht, in demokratischen Ländern diese Gesellschaftsordnung noch umstoßen will. Das ist den Älteren eigentlich kaum begreiflich. Aber wir müssen sehen, ich weise nochmal auf 2. Timotheus Kapitel 3 hin, dass hier nicht nur das Generationenproblem eine Rolle spielt zwischen Jung und Alt, sondern hier Geistermächte die junge Generation inspiriert, damit sie Aggressionen und mit starker Gewalt in die Gesellschaft hineintragen. Das erfahre ich bei meinen Referendaren, wenn sie von der Universität kommen, denn das sind heute die Brutstätten für jene Bewegungen. Diese, die da die kommunistischen Parolen vertreten, sprechen die Arbeiter nicht an. Ihre Sprache trifft nicht jene Adressatengruppe. Es sind hier solche, die das Chaos vorprogrammieren wollen, nach 2. Timotheus Kapitel 2, damit dann der Gesetzlose leichtes Spiel hat, der dann aber erst autoritär wird, dass diese jungen Menschen sich wundern werden. Und ich werde nachher nochmal in einem anderen Zusammenhang darauf eingehen, wie viele Jugendliche nun hier diesem Problem begegnen wollen. Wir merken etwas von der fortschreitenden Finsternis, und ich möchte insgesamt im Hinblick auf dieses religiöse Problem noch das nennen, was ich immer wieder auch anspreche, dass viele dann ausweichen auf falsche Religionen, denken wir an die Jugendreligionen, oder dass sie okkulte Praktiken selbst in gläubigen Kreisen ist das hin und wieder der Fall, wenn sie nicht durchschauen, in einer Art und Weise vornehmen, dass es einen schaudern kann. Wenn sie da die Literatur dazu lesen oder mal hineinhorchen, was da alles möglich ist, es ist erschütternd. Diese okkulte, spiritistische Welle bereitet das vor, was dann in der Offenbarung geschrieben wird, wenn der Satan endgültig in unsere Atmosphäre so eindringt, dass dann die Finsternis Macht den Höhepunkt erreicht hat. Aber Ansätze in dieser Entwicklung sind da zu registrieren. Ich hatte hier das mal erwähnt, dass bei uns im Amt ein Jurist so an einer spiritistischen Sitzung teilnahm, ich dem Betreffenden ein Buch gab von Dr. Kurt E. Koch und er hinterher nochmal wieder so eine Sitzung miterlebte, zwar nicht aktiv, aber passiv und merkwürdig benebelt ist durch die Beteiligung an solchen Sitzungen. Intellektuelle Kreise, die das Wort Gottes in Frage stellen, gehen aber auf diese Phänomene ein. Ich weiß nicht, ob das hier in diesem Raum auch der Fall ist. Also diese spiritistisch-okkulte Welle, die nimmt gewaltig Überhand und ist auch bis hin in ganz bestimmte religiöse Richtungen und Strömungen hinein zu verfolgen. Wir können nur da bestehen, wenn wir Kinder des Lichts sind, wenn der, der gesagt hat, ich bin das Licht in uns, den Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes verbreitet, dann werden wir nicht auch in jene Grauzonen hineingenommen, wo man nicht mehr klar sehen kann. Ein bisschen Licht noch, ja, aber auch Finsternis. Und wir dürfen damit rechnen, dass das Licht des Christus jede Finsternis vertreibt, denn das wissen wir. Licht ist immer stärker als Finsternis. Der zweite Kontrast, schlafen und wachen. Hier in diesem Text wird ganz klar gesagt, dass die Menschen am Ende dieses Äons sich im Schlafzustand befinden. Es ist eine interessante Beobachtung, dass nicht nur in den großen Kirchen diese Vernebelung die menschlichen Sinne nicht mehr zum klaren Denken kommen lässt, sondern dass hier der Zustand so weit vorangediehen ist, dass ein Schlafen, ein Hypnosezustand zu registrieren ist. Und es sagte mal jemand, dass die meisten Menschen schon geimpft worden sind durch all die Sitten und Gebräuche und dadurch immun werden im christlichen Raum gegenüber den Anforderungen Jesu Christi. Und wir alle müssen uns auch immer wieder fragen, haben wir nicht dieses Wort schon so oft gehört, dass es keine Wirkung mehr hat? Und es geht niemand aus einer solchen Konferenz wieder nach draußen, so wie er reingekommen ist. Möchten wir darum wachen? Es ist eine Ermahnung, die der Geistliche verstehen kann. Wachet und betet. Diese Aufforderung kennen wir sowohl in den Evangelien, in Lukas 21 ist darüber berichtet, Matthäus 24, als auch in den Briefen des Apostels Paulus. Wodurch ist denn diese merkwürdige Situation des Schlafzustandes gekennzeichnet? Ich habe einmal in einem kleinen Kreis darüber gesprochen und da drei Bereiche angesprochen, die ich jetzt nicht noch einmal aufgreifen möchte, sondern auf anderes hinweisen. Es ist Gebetslosigkeit, das hörten wir heute Nachmittag. Es ist der Mangel an dem Worte Gottes und fehlende Gemeinschaft. Denn nach Apostelgeschichte 2 sind das Gebet, das Wort Gottes und die Gemeinschaft Mittel, um wach zu bleiben, um in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Ich möchte einmal einige andere Momente aufzeigen. Es ist die Sorge, die uns so lahmlegen kann, dass wir in diesen Zustand des Hypnotisiertseins hineingeraten. Wir haben heute Nachmittag das Wort gehört von Philipper 4 bis 6 und in Vers 6 heißt es, sorget nicht, das ist ein Befehl. Wir könnten ständig sorgen, so werden auch in dieser Zeit die Probleme zunehmen, die Schwierigkeiten sich steigern. Und ich spreche nicht aus Theorie, ich weiß aus eigener Erfahrung. Und ich darf auch sagen, dass ich wohl nicht hier stehen würde, wenn ich nicht gelernt hätte, immer wieder die Sorgen abzugeben. Die Sorge selbst kann uns so gefangen nehmen, dass wir nicht mehr auf Jesus schauen, sondern in diesen Zustand der Lethargie und des Einschlafens geraten. Nicht, dass wir da nicht angefochten würden, Ich habe vorhin einige Probleme genannt im politischen, wirtschaftlichen, religiösen Bereich. Das überträgt sich ja auch auf unsere Situation. Ob hier jemand im Wirtschaftsgeschäftsleben steht und da nun erdrückt werden kann durch wirtschaftliche Probleme, oder ob jemand Familiennöte und Schwierigkeiten hat. Ich saß gerade in Langensteinbach einer Familie gegenüber, die ich schon seit Jahren kenne, und ich merkte, hier sind Probleme, Sorgennöte. Ja, wenn da ein Junge, der einmal eine Arbeit begonnen hat im Jugendkreis, einen Schülergebetskreis ins Leben gerufen hat, nun in die Drogenszene gerät, dann ist das für die Eltern sicher schwerwiegend. Und dass man da sich Sorgen machen kann. Oder von einem anderen Elternpaar ich Ähnliches weiß, wo der Junge auch in den Drogenhandel eingestiegen ist und mal Jesus bezeugt hat. Das sind Nöte, das sind Probleme. Aber hier wird für mich deutlich, haben wir einen lebendigen Gott, dem wir diese Probleme und Nöte anheimstellen dürfen, und kommen wir auch der Aufforderung nach, Dank zu sagen, allezeit für alles, selbst in solchen Schwierigkeiten. Das kann man nicht von heute auf morgen lernen und schon gar nicht ohne die Kraft des Geistes. Aber da wird es möglich, diese Sorgen dem abzugeben, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich meine, das sollten wir uns immer wieder als einen Mahnruf hier zu Herzen nehmen, denn das Wort Gottes bezeugt, dass der Herr sich um uns kümmert, also sorget nichts. Sorgen ist Sünde. Denn es bedeutet, dass wir nicht glauben, dem nicht glauben, der verheißen hat, dass er uns liebt und dass er sich um die kleinsten Dinge kümmern will. Darum möchte ich Mut machen, dass wir ihm unsere Sorgen und Probleme geben. Also, wer sorgt, steht in der Gefahr, einzuschlafen, vom Feinde benebelt zu werden, weil er dann nicht mehr im rechten Sinne nach Epheser Kapitel 6 den Kampf ausführen kann. Wer im Kriege war und etwas weiß von gefährlichen Angriffen, wer einmal Wache gestanden hat, der weiß, dass von Wachen oder Schlafen unendlich viel abhängen kann. Und der auf Posten stehend erwischt wurde beim Schlafen, der bekam eine hohe Strafe. Und wir sollen wachen, sollen alle Sorgen abgeben, denn die Sorge drückt uns nieder. Ein zweites ist der Ärger. Wie ist das da? Wir sitzen alle so friedlich hier, unter uns ist niemand, der sich hier ärgert. Oder kann es auch sein, dass sich vielleicht sogar einer ärgert über das Wort hier oder über irgendetwas? Ärgert er sich noch vielleicht über etwas, was kurz zuvor da war? Haben sich geärgert vielleicht beim Anfahren mit dem PKW, dass ihnen da gerade so einer die Kurve schnitt? Oder dass sie keinen richtigen Parkplatz mehr gekriegt haben? Es gibt ja unzählig viele Möglichkeiten, sich zu ärgern. Ich habe früher mal, als ich zum Glauben gekommen war, den Schülern im Religionsunterricht gesagt, ist da etwas Wunderbares, wenn man sich nicht mehr ärgern braucht. Dann haben die aufgepasst, ne? Ob man nicht in Mathematik aus der Haut fährt. Ich muss sagen, dass ich da nicht fehlerfrei war. Aber es gibt eine Möglichkeit, darüber zu stehen. Selbst wenn der Fritz in einer Stunde 20, 30 Mal Blödsinn macht und man möchte jetzt aus der Haut fahren und sich darüber ärgern. Die beste Möglichkeit ist immer wieder, das Problem Gott abzugeben, denn ärgern bedeutet, dass ich mit der Situation nicht einverstanden bin, dass wir nicht alles aus Gottes Hand nehmen. Und da wir wissen, dass so viele Schwierigkeiten und Nöte auch in unser Leben verordnet sind, heißt es darin, sich zu bewähren. Und fangen Sie mal an, gerade in solchen Situationen immer wieder zu danken, genau für das, was da hineingekommen ist. Ich weiß, das ist vom Intellekt, von einem in Anführungszeichen gesunden Menschenverstand her nicht praktikabel. Aber wenn wir im Licht leben und wach sind, will der Herr erwirken, dass wir hier aus diesem Zustand herauskommen und immer mehr das beachten, was in Philipper 4, Vers 4 steht: Freut euch in dem Herrn. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn wir uns freuen sollen auf den Tag seines Kommens, dann müssen wir uns auch in solchen Kleinigkeiten üben. Denn es geht darum, dass wir diese Freude auf das Kommen des Herrn so transformieren, dass wir in der Praxissituation Jesus Christus und seine Herrlichkeit erleben. Und ein dritter Punkt, den ich herausgreifen möchte, der uns oft hindern will, wach zu sein, der uns in so einen Trancezustand bringen will, das ist der Kritikgeist. Und liebe Schwester, ich habe den Eindruck, dass dieser Kritikgeist gerade in gläubigen Kreisen weit verbreitet ist. Ich bin auch nicht frei davon. Aber der Herr hat mir das immer wieder gezeigt, nicht zu kritisieren, wohl beurteilen zu können, das müssen wir. Dann aber sofort, auch wenn ich bei dem anderen etwas sehe, was nicht geistlich ist, dafür einzustehen und im Gebet das zu korrigieren. Prüfet alles und kritisiert dauernd das Negative. So steht es in der Bibel, ja? Das können wir sehr gut, nicht? Von Natur aus sind wir Kritiker und ganz negativ gesehen Kritikaster. Und einem Kritikaster sieht man das schon auf ein paar Meter Entfernung an. Setzen dann sehr früh schon im Gesicht die entsprechenden Schnitte ein. Und wenn das nicht korrigiert wird, dann ist man im Alter so ein mürrischer Mensch. Gott sei Dank will der Herr, dass wir nicht aus Schwarz-Weiß machen, aber dass wir gottgemäß beurteilen und im Gebet dahinter stehen. Ich wurde durch eine ganz ernste Sache einmal daran erinnert, als ich auch meinte, ein Recht zu haben, hier eine bestimmte Gruppe abzuqualifizieren, und dann Gott sehr hart eingreifen musste, dass ich gesagt habe: Herr, vergib und lass mich lernen, geistgemäß zu sehen, auch dann, wenn ich das nicht billigen kann, das Problem und diese Gruppe und diese Richtung dir abzugeben. Es gibt nur ein Kennzeichen dafür, dass die Gläubigen in dieser Welt legitimiert sind, und das ist die Liebe untereinander. Und die Liebe deckt auch zu der Sündenmenge. Wenn wir da anfangen zu wetteifern und nicht in falscher Weise zu konkurrieren, wird Gott uns segnen. Und wir wissen, dass die Gemeinde in der Offenbarung beschrieben, in den Sendschreiben zu Philadelphia, die einzige war, die keinen Tadel bekam. Und wir wissen, dass Philadelphia Liebesbezeichnung beinhaltet. Das war ja das Thema des greisen Johannes: Kindlein, liebet euch untereinander. Und eine Verhaltensweise, die auf dem sichersten Wege zur Geistesfülle in Epheser 5 beschrieben wird, ist die Unterordnung. Das ist eine Möglichkeit, die wir heute immer wieder auch praktizieren können. Und ich bin dankbar, dass Gott mich immer mehr diesen Weg führt, damit ich lerne, den anderen brutto zu lieben, nicht nur netto. Nicht, wir möchten ihn ohne Verpackung haben. Wir sind aber nun mal mit Verpackung da, und darum lasst uns den Betreffenden brutto lieben. Und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Tja, das sind ganz praktische Aufforderungen im Zusammenhang mit dem Hinweis, dass wir nicht schlafen und damit nicht in Sünde und Finsternis hineingeraten. Und wir merken auch schon die Zusammenhänge Denn in der Finsternis schläft man, nachts schläft man, man kann nicht klar sehen. Und wenn man nicht klar sehen kann, kann man sich nicht entsprechend bewegen und man verfehlt das Ziel. Und keiner von uns möchte doch das Ziel verfehlen. Und darum diese Ermahnungen und Ermunterungen, dass wir wach sein dürfen. Dann haben wir auch Freudigkeit zum Gebet. Dann lieben wir das Wort und pflegen auch die Gemeinschaft untereinander. Und schließlich wird dann der dritte Gegensatz dargestellt, unnüchtern sein. Und das andere ist, nicht im Rauschzustand sein, wach sein, klar sehen und das Ziel im Auge behalten. Die heutige Zeit ist gekennzeichnet, gerade auch in unserem Westen, von Rauscherscheinungen. Ich erinnere an Rauschgifte, Alkohol erzeugt Rausch, immer mehr Menschen werden abhängig. Sollen wohl schon 2 Millionen Alkoholiker in der Bundesrepublik sein, zigtausende von Drogenabhängigen. Und ich bin überzeugt, dass das Drogenproblem, dieses Rauschproblem immer schwieriger wird und kaum zu lösen sein wird. Da fragen sich heute schon ernstzunehmende Wirtschaftler, Politiker, Pädagogen, wer soll denn später einmal, wenn das so weitergeht, die ältere Generation, die im Ruhestand sich befindet, noch ernähren? Wenn schon bevölkerungsmäßig die Basis gering wird und dann noch ein Teil davon lebensuntüchtig ist. Zigtausende von Mark kostet das, wenn ein einziger, der drogenabhängig ist, für ein Jahr lang in ein entsprechendes Heim kommt, um dort eine Entziehungskur auf medizinisch-psychologischer Basis mitzumachen. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, wo ein Massenrausch erzeugt wird. Und es wird einmal so sein, wenn der anstatt Christus kommt, der wird die Massen berauschen über das Medium Fernsehen. Und Sie haben ja das jetzt auch wieder erfahren, als einer der Beatles getötet wurde, wie da die Fans in eine Abhängigkeit gerieten, in einen Rauschzustand hinein. Ausgelöst durch eine bestimmte Art von Musik, ausgelöst durch bestimmte Darbietungen im Fernsehen, ausgelöst durch Sportveranstaltungen. Ich habe übrigens während der Hitlerzeit einmal miterlebt, wie anlässlich einer Parade, ganz in unserer Nähe, Tausende in Begeisterung und in eine Art Rausch gerieten, als der Führer sprach. Die meisten von uns können sich noch daran erinnern. Und das ist nichts gegenüber den suggestiven Künsten und Kräften, die der anstatt Christus darstellt. Und Anzeichen dafür finden wir heute, wie sich der Mensch manipulieren lässt, wie er in den untersten Schichten seiner Seele durch die verschiedensten Medien angesprochen wird, sodass er mit dem Verstand und dem Willen diese untersten Schichten nicht mehr beeinflussen kann. Darum heißt es für uns, werdet einmal recht nüchtern, und wie geht es weiter? Und sündiget nicht, das heißt, verfehlt das Ziel nicht. Es ist wirklich ernst, aber wir dürfen wissen, das ist zugleich auch eine für uns vom Evangelium her inspirierte klare Weisung. Denn wer den liebt, der kommt, der wird sich auch gern hier einmal ermahnen lassen. Und dazu wird uns angeboten, in den weiteren Versen, diese Waffenrüstung angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe. Hätten wir diesen Panzer nicht, wären wir genauso wie die Menschen der Welt infiltriert durch die vielen Angebote. Wir wären benebelt, wir wären im Rauschzustand, wir lebten in der Finsternis, wir könnten nicht mehr klar sehen. Ihr aber, sagt Paulus, seid Kinder des Lichts. Ihr aber seid nicht wie die, die da schlafen, sondern ihr wacht. Ihr seid nicht unnüchtern. Die Frage, die wir uns heute Abend vorlegen wollen, befinden wir uns unter der Regie des Fürsten dieser Welt auch in einer Grauzone oder sind wir Kinder des Lichtes, sind wir von der Wahrheit und lassen wir uns geistgemäß ermahnen. Dann haben wir den Panzer des Glaubens, ich erinnere an Epheser 6 von Vers 10 an. Wunderbar, dass diese Waffenrüstung nicht menschlicher Art ist. Wunderbar, dass wir sie nicht zu produzieren haben, sondern dass Gott sie uns als Geschenk zur Verfügung steht. Das ist wahrhaft Gnade. Aber wir sollen die Gnade annehmen und nicht ungültig machen. Wenn wir selbst in unserer eigenen Rüstung dastehen, als solche, die alles selber können, selbst klar sehen, dann stehen wir in Gefahr, die Gnade zu missachten. Der Panzer des Glaubens ist in der tiefsten Auslegung der Schrift, so sehe ich das, Jesus Christus selbst, wie es Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, was ich nun lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Er selbst will in mir glauben und wenn er nicht für uns einträte, wenn er nicht unser Haupt wäre, wenn er nicht uns inspirierte, kämen wir nicht durch. Aber Gott sei Dank, die Pforten der Hölle, übersetzt Luther. Ich will bewusst mal dieses Wort gebrauchen. Können die Gemeinde und werden sie nicht überwinden? Die erwählte Schar vor dem Niederwurf der Welt, die wird durch alle Schwierigkeiten hindurchgeführt werden zum Ziel. Sie darf wissen, dass da, wo der Christus die Herrschaft hat, der Feind als ein Besiegter, auch wenn er sich anders gebärdet, in den Kindern des Ungläubigen hat er Macht. Aber bei den Gläubigen ist er ein Gerichteter nach Johannes 16. Das bezeugt uns der Geist und die Erlösung des Christus. Darum dürfen wir auch getrost und gewiss sein. Ich hörte einmal, dass 12 jüdische Frauen sich zu einem spiritistischen Zirkel zusammengeschlossen hatten. Und dass sie einen gläubigen Mann einluden, der wusste, wo er sich hinbegab, aber in dieser Waffenrüstung dort diesen Frauen begegnen konnte, sodass diese jüdischen Frauen erkannten, dass sie in die Finsternismächte hineingeraten waren und sich davon lösen konnten. In eigener Kraft kann da niemand gegen diese Mächte angehen. Und ich muss auch sagen, immer dann, wenn ich mit okkult belasteten Menschen zu sprechen habe, dann rühme ich bewusst die erlösende Macht und Kraft unseres Herrn und Heilandes. Und das sollten wir immer wieder tun. Und wir dürfen wissen, dass er unser Haupt in diesen Tagen seine Gemeinde hindurchführt. Er will uns Weisheit schenken, Kraft und all das, was wir im Einzelnen in diesem Kampf benötigen. Auch in diesen Tagen noch darauf eingehen. Wer nur glaubt und sich als ein gewaltiger Held nach Hebräer 11 auch dargestellt weiß, aber nicht die Liebe hat, der wird eben nach jenem Kapitel 13 des 1. Korintherbriefs erscheinen als tönendes Erz. Darum brauchen wir immer wieder diese Liebe und das ist mir je länger, je mehr ein Anliegen. Diese Liebe vermag auch harte Herzen zu schmelzen. Diese Liebe sollten wir uns immer wieder schenken lassen, denn sie ist eine Frucht des Geistes. Und da, wo Menschen nicht mehr gewillt sind, auf das Wort zu hören, wird diese Liebe erfinderisch und kann andere Menschen innerlich überführen. möchten wir doch da uns durch den Geist zeigen lassen, wie diese Liebe wirksam wird. Ich will heute Abend im weiteren Verlauf nicht darauf eingehen, was diese Liebe alles beinhaltet, sondern möchte in dem Schlussteil meiner Darlegungen noch auf etwas hinweisen, was heute Nachmittag anklang und was mir wesentlich erscheint. Es heißt in Vers 9, dass wir, und damit ist die Gesamtgemeinde der Leib des Christus angesprochen, dass wir nicht gesetzt sind zum Zorn. Das heißt, wenn dieser Tag des Herrn, ein schrecklicher Tag, ein Tag des Zorns, der Rache, schon im Alten Testament angesprochen wird, dann ist deutlich, dass die glaubende Gemeinde vor diesen furchtbaren Gerichten, die ihren Höhepunkt ja erreichen in den Zorneschalengerichten, entrückt sein wird. Weil die Leiden der Gemeinde anderer Art sind. Und es gibt ja Beispiele im Alten Testament, und auf eins möchte ich noch einmal hinweisen, ich habe das schon mal getan, aber es noch mal von einem Aspekt her beleuchten, der mir heute Nachmittag durch Bruder Kühl angesprochen zu sein schien, damit wir hier einen klaren Durchblick bekommen. Ich denke an den Untergang von Sodom und Gomorra. Im Zusammenhang mit dieser Katastrophe gab es unterschiedliche Gruppierungen. Und zwar will ich es mal von der größten Gruppe an beschreiben, die nicht mit Gott in Ordnung war, die in diese Katastrophe hineingenommen wurde. Das waren all die, die in Sodom und Gomorra durch die Gerichtskatastrophe ums Leben kamen. Und das wird leider, wie wir das von der Offenbarung her wissen, auch der größte Teil der Menschheit sein. Dann gab es eine Gruppe, die wie ein Brand aus dem Feuer herausgeholt wurde. Lot und einige der Angehörigen. Und es gab dann eine Person, die Frau des Lot, die bereits aus dieser dem Untergang geweihten Stadt herausgeführt wurde und dann noch bereits schon der Errettung nahe ums Leben kam. Dann möchte ich den Blick lenken auf Lot, den Gerechten, der mit Abraham seinerzeit ausgezogen war, der in jener Gegend die Wahl hatte und nach dem Fleisch wählte. Und dadurch so enge kosmische Beziehungen stattfanden, dass er nur so eben wie ein Brand aus diesem Feuer herausgerettet wurde. Er wird als der Gerechte auch im 2. Petrusbrief bezeichnet. Und dann fehlt noch einer. Das ist der, der uns in Römer Kapitel 4 als ein Typus für die glaubende Gemeinde dargestellt wird. Als der, dem die größten Gnadenerweisungen Gottes galten. Der aber auch von Gott eingeführt ward in das Geheimnis. Und jetzt schließt sich hier dieser Kreis im Hinblick auf die Zeiten, der genau wusste, wann die Katastrophe kam. Der auch wusste, wie er sich zu verhalten hatte. Und der zugleich von Gott einen Auftrag bekam, in dem Sinne, dass er in der Fürbitte eintreten durfte. Für diese Stadt, aber mit dem Erfolg, dass nur einige gerettet wurden. Und ich möchte auf diesen Abraham in diesem Zusammenhang meinen Blick lenken. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn, wir sind aber gesetzt hier, Priesterdienste zu tun. Wir werden nicht die Katastrophe endgültig aufhalten können. Wir werden das, was in der Offenbarung geschrieben ist, und wenn die ganze Gemeinde betete, nicht wegschieben können, denn das ist beschlossene Sache. Aber was werden wir können? Da, wo Gott uns Aufträge schenkt, im Einzelnen, im Gebet herauslösen zu können, damit der Letzte hinzugefügt wird als Glied des Leibes des Christus und etliche auch nachher in der großen Drangsal herausgeholt werden, auch wenn sie zu einer anderen Körperschaft gehören. Das ist Gottes Setzung, das können wir nicht bestimmen. Aber wir können uns vom Herrn hier zeigen lassen, wo unsere Gebetsdienste einsetzen. Und da möchte ich Bruder Kühl unterstützen, dass wir hier wirklich auch im Gebet mitringen. Das war nicht in 5 Minuten geschehen, was Abraham in dieser schweren Zeit an Gebetsdiensten leistete. Es war aber ein Lauschen auf das, was Gott wollte. Selbst sogar, es mag klingen wie ein Handel, das immer wieder vor den Herrn treten, ach Herr, wenn doch so viel gerecht in dieser Stadt wäre. Wir können hier einen Blick tun in unsichtbare Zusammenhänge. Wie dieser große Gott Menschen benutzt und wie er jetzt seine Gemeinde benutzt, um sein Ziel zu realisieren. Denn das dürfen wir wissen. Das meiste, was hier geschieht, geschieht durch Glieder des Leibes des Christus im Dienst an anderen. Dass Menschen noch herausgerettet werden aus diesem furchtbaren Finsterniszusammenhang. Und da sollten wir uns die Augen öffnen lassen, wo hier noch Menschen zu retten sind. Wir sollten uns zeigen lassen, wo wir im Gebet auch ringen eintreten dürfen. Und das Wunderbare ist, dass Gott, und davon bin ich überzeugt, uns auch dann immer wieder die Zeiten erhält, die Situation schildert. Ist das nicht ein Geschenk, dass wir hier sitzen dürfen, diese Konferenz noch miterleben dürfen in dieser Zeit? Dass wir uns gegenseitig stärken dürfen im Glauben? Denn es wird um uns herum nicht heller, sondern finster. Wir leben in einem gegenwärtig bösen Äon. Und dass wir da wissen dürfen, der Herr rüstet seine Gemeinde aus. Aber nicht, wenn wir einzeln irgendwo bleiben. Nicht, wenn wir die Dinge leicht nehmen und sagen, ach, heute Abend habe ich mal keine Lust, ich kann auch das Tonband irgendwann mal hören. Dass wir irgendwelche Entschuldigungsgründe anführen. Oder sagen sogar, mein Herr kommt noch lange nicht. Und dass wir dann den Mitknecht schlagen. Nein, dass wir uns wie ein Abraham auf diese Innenlinie führen lassen. Und dann wird deutlich, was Gnade zu erhellen und auch auszurichten vermag. Nämlich, wenn wir gerade Römer 4 lesen, da wird von den Umwegen eines Abraham gar nichts mehr erwähnt. Da steht, er wusste aufs Allergewisseste, er ward stark im Glauben. Eigenartig, hat das der Paulus bewusst unterschlagen, was er da in Ägypten getan hatte und wie er nicht auf des Herrn Stimme hörend, sondern da auf seine Frau nun den Ismael zeugte. Dass bis in die heutige Situation hinein dieser Kampf zwischen Israel und Ismael noch zu registrieren ist? Ja, nichts davon. Und das ist etwas von der Gnadenabsicht und dem Gnadenwalten unseres Gottes. Dass er die Gemeinde dann darstellen wird, ohne Flecken und Runzel. Und dass dann, wenn er uns in dieser Endzeit zubereitet hat und wir auch diesen Dienst getan haben, nach dem Bema Christi dem Vater zuführen wird, und nichts mehr von all dem, was uns hier belastete und auch negativ da war, in Erscheinung tritt, weil die Erlösung in Christus eine so vollgültige war. Aber auch deutlich wurde, dass wir die Gnade nicht ungültig machen. Ich möchte dieses Wort dann das eben auch auslösen, was in dieser Ermahnung am Schluss steht. Darum sprecht einander zu, bauet einander auf. Zusprechen, Zuspruch, ein Wort Gottes sagen, in eine Situation, wo Menschen, auch Gläubige, oft bedrückt werden, in schwierigen Situationen stecken. Ein Wort Gottes. Ich habe mich so gefreut, als hier ein Bruder heute Nachmittag, Bruder Kühl, und mich begrüßte. Ich wusste auch um seine Nöte. Ach, wie ist mir so wohl, wenn ich euch nur sehe. Was bedeutet das? Dass hier jemand innerlich weiß, da sind Brüder, die ein Wort Gottes haben, eine Antwort auf Probleme, dass nämlich der große Gott, dem wir gehören, in der Lage ist, Verhältnisse, Situationen zu ändern und am meisten uns zu verändern, dass wir selbst in Schwierigkeiten, Nöten und Leiden, wie mit einem Paulus und Silas dort im Gefängnis, dann in mitternächtlicher Zeit, denn in dieser Zeit leben wir, zum Loben und zum Danken kommen, auch wenn es nicht immer spontan sofort da ist, dass wir uns aber da zubereiten lassen. Es ist diese Zeit der Mitternacht, verspüren Sie das? Ich merke das manchmal, wenn ich nachts aufwache, wie die Macht der Finsternis da ist, aber im Namen Jesu der Triumph größer ist. Darum sollen wir gegenseitig uns Mut zusprechen. Und darum bin ich dankbar, dass wir diese Gemeinschaft hier haben dürfen, dass wir uns freuen dürfen, dass wir Brüder haben dürfen, mit denen wir gemeinsam diesen Weg gehen dürfen, dem Ziele zu, und einander auferbauen dürfen. Keiner sage, er sei dazu nicht fähig, sagte mir in Korbach eine Schwester, die in die 70 ist. Ach, ich bin nun doch alt geworden, ich kann da und da nicht mehr helfen. Aber beten, so haben wir das gehört, das können alle. Und Liebesdienste tun, soweit das noch möglich ist. Beten, das Wort lesen, auch hinter denen hier stehen, die das Wort sagen. Beten dürfen sie, und ich fordere sie immer wieder auf, auch für mich und die dienenden Brüder hier mit einzustehen, denn gerade dann sind die Kämpfe immer wieder hart, wenn wir das Wort sagen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, es ist kein Spaziergang, das muss uns immer wieder deutlich werden hier, es ist ernst, wir stehen im Kampf, und darum sollten wir uns Mut zusprechen, sollten wir aber auch wissen, wir kommen im Namen des Herrn, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Siehe, ich bin nicht nur bei euch, sondern, das würde Paulus anders formulieren, Christus in uns und wir in Christus. Zigmal steht das in seinen Briefen. Da sind wir ausgerüstet und angetan mit Kraft aus der Höhe. In Christus sein bedeutet, in seiner Kraft, in seiner Vollmacht, in seiner Gemeinschaft, in seiner Gegenwart zu leben, damit wir in diesem Panzer des Glaubens und der Liebe überwinden dürfen. Wie weit? Heute würden die jungen Menschen sagen, super, super, ist ein lateinisches Wort, hyper, eins aus der Griechensprache übernommen, mehr als Überwinder, Übersieger, nicht weil wir solche Kraftprotze wären, sondern weil wir in uns gar nichts haben. Darum in Christus alles, und darum dürfen wir auch mit ihm rechnen, dass er uns zum Ziele führt. Möchte Gott schenken, dass wir so in diesen Tagen begreifen, Jesus gestern, heute, derselbe auch in Ewigkeit, und dass es allein auf ihn ankommt, dass wir Weisheit und Kraft und Durchblick und Stärke und Heilserkenntnis und weitere Erkenntnis im prophetischen Wort erfahren. Das, damit wir uns gegenseitig ermahnen und auferbauen. Ich bin dankbar, dass der Herr uns diese Tage wieder geschenkt hat. Amen.
Bruder Heinemann hat dafür gesorgt, dass bei mir etliche Lichter neu entfacht und angezündet worden sind. Ich hoffe nicht nur bei mir und bin davon überzeugt. Das erste Wort, auserwählt für ihn selbst, für Gott selbst. Da gibt uns ein Kapitel im Propheten Hesekiel klare Auskunft. Dort wird durch den Geist und das Wort Gottes klar unterschieden, Menschen in Israel, je nachdem sie in ihrem Herzen Stellung bezogen haben, sind von Gott eingeteilt worden in solche, die dem Heiligtum dienen, die dem Hause Gottes dienen, aber nicht ihm selbst. Nicht ihm selbst. Wir sind auserwählt für ihn selbst. Und in den Zusammenhängen haben wir das feine Wort, den Ausdruck, das sind die Männer, die nun fähig sind, meiner Hut zu warten, sagt Gott. Denn unser Gott persönlich hat auch Bedürfnisse. Möchte er vielleicht auch geliebt sein? Wir sind auserwählt, um seiner Hut persönlich zu warten. Und das Zweite, wachet und betet. Da wird mir das Wort in Hebräer 4 immer gewichtiger in Bezug auf Wachen und Beten. Da gibt es noch eine Stellung, um wachen und beten zu können, in einer besonders begnadeten Weise, von einer besonders Gott wohlgefälligen Stellung aus. Nämlich, so befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen. So wie auch er selbst, Gott, in seine Ruhe eingegangen ist, indem er ruht von allen seinen Werken. Wenn wir im Glaubensgehorsam in diese Gottesruhe eingehen, und dann kann es kaum an Wachen, weder an Wachen noch an Beten fehlen. Und zwar in einer Weise, sodass der Geist uns das Zeugnis geben kann, jetzt befindest du dich in der allerheiligsten Gegenwart. Nicht nur so, sondern in ihm selbst, für ihn selbst. Dann das Wort, sorget nicht. Paulus, seid um gar nichts besorgt. Hat natürlich nichts zu tun mit Fürsorge. Das ist zum Glück im Griechischen ein anderes Wort. Wir wissen, um was für eine Art Sorgen es sich hier handelt, es hier geht. Seid um gar nichts besorgt. Da hat Petrus noch etwas zu sagen. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet. Das heißt jetzt, zurückgeblendet in diesen Worten, wenn wir nicht alle unsere Sorgen auf ihn werfen, dann fehlt es uns an der Demut. Bitte. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr um gar nichts besorgt seid. Denn er sorgt für euch. Und wir meinen, ja nein, ich muss doch noch etwas dazu beifügen, noch etwas helfen. Und dann sind wir froh, wenn Gott uns hilft, nachdem wir ja die Hauptsache schon selber besorgt haben. Nicht? Dass es dann noch ganz gelingt. Also ich rede ja aus eigener Erfahrung. Nicht? Ärgern sollen wir uns auch nicht, haben wir gehört. Pastor Modersohn hat eines Tages gesagt, warum soll ich mich überhaupt noch ärgern? Bin ich denn nicht schon arg genug? Warum soll ich noch ärger werden, nicht wahr? So. Ärgern, darf ich schnell etwas sagen, Ihr kennt ja unseren teuren Bruder Heller. Und noch ein wenig mein persönliches, freundschaftliches und brüderliches Verhältnis. Er pflegte gelegentlich zu sagen, seit 40 oder 50 Jahren versuche ich, den Bruder Muhl zu ärgern, ist mir bis heute noch nicht gelungen. Also, ihr versteht das recht unter Freunden. Vom sich freuen hat Bruder Heller darauf aufmerksam gemacht, dass im Psalm 9 in den ersten Versen steht, ich will mich freuen im Herrn und will frohlocken. Nicht nur mich freuen, sondern frohlocken und fröhlich sein. Will ich. Bitte. In Bezug auf die Juden in Jerusalem zur Zeit Jesu, da sagen wir, die haben nicht gewollt, wie geschrieben steht. Wie oft wollte ich euch sammeln wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Und für uns, lassen wir uns einmal sagen, wir wollten uns nicht freuen. Warum? Weil wir nicht glaubensgehorsam antreten wollten. Es gilt, Herr, auf deinen Befehl will ich mich freuen. Und, ich bin Zeuge, es geht. Es geht. Ja. Den Ausdruck Kritikaster habe ich mir auch noch gemerkt, aber da den übergehe ich jetzt in Liebe. Was heißt das Ziel anschauen? Beachten wir hier nur ein Wort. Erstens, an jenem Tage, wenn das Ziel Gottes erreicht ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Da heißt es alles ganz klar, ganz klar. Zweitens, wir werden ihm gleich sein. Ich sage, ja, menschlich mich ausdrückend, unglaublich so etwas. Ne? Aber dort, wo die Dinge unglaublich sind für uns Menschen, beginnt ja erst das, was Gott als Glauben anerkannt. Genauso wie Abraham wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Vor Gott beginnt erst dort Hoffnung als solche anerkannt zu werden, wo jede Hoffnung erloschen ist. Da setzt der Glaube ein und die lebendige, göttliche Hoffnung. Das feine Wort, dass wir in der Liebe Christi fähig gemacht sind, harte Herzen zu erweichen, Eis schmelzen zu können. Ein feines Wort Salomos heißt, das zweitletzte Wort jetzt, und eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Sowas. Da habe ich einmal einem Bruder gesagt, der vom Beruf Metzgermeister ist. Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Und jetzt die Fürbitte des Abraham in Bezug auf Sodom und Gomorra. Er marktet ja von 50 langsam herunter bis auf 10. Haben wir ein prächtiges, ja ergreifendes, wunderbares Wort im Alten Testament. Habakuk heißt Ringkämpfer. Da lesen wir in den ersten Versen im dritten Kapitel das Wort. Gebet Habakuks, das heißt Gebet des Ringkämpfers, der in seinen Gebeten für euch ringt, schreibt Paulus von einem Gottesmenschen. Und Gott hat diesem Habakuk unheimliche Gerichte gezeigt, geoffenbart auch, die in unseren Jahrzehnten zur Durchführung kommen, ist erschrocken und ringt sich jetzt durch in seinem Gebet, in dem er spricht, mitten im Zorn, also am Tage des Zorns, mitten im Zorn gedenke des Erbarmens und hat mitten ins Herz Gottes getroffen. Soweit für heute Abend. Gottes. Vielleicht denken nicht wenige, ja, Bruder Muhl, es gibt doch nur einen Weg in der Person des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Die Wege Gottes. Wir schlagen zuerst auf Sprüche 3, Vers 6. Vers 5 schon. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Ich betone, auf allen deinen Wegen. Nicht etwa auf allen seinen Wegen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wenn meine Pfade es bedürfen, dass sie gerade gemacht werden, dann sind sie vorher wie? Krumm. Was haben wir also zu tun, dass unsere krummen Pfade, das sind ja die persönlichen Schrittfolgen in unserem Leben, dass die von unserem wunderbaren Herrn gerade gemacht werden, und zwar sofort. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade. Das heißt ganz praktisch, ich kann nun auf meinen Wegen und meinen Pfaden dastehen, wie ich will. Sagen wir mal jetzt eben schlimm und krumm. Und dann ja nicht etwa zuerst in die Waschanstalt gehen und meine beschmutzte Weste reinigen und mich noch schön frisieren und dann beim Herrn antreten wollen. Sondern, was wird hier empfohlen? Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen. Das heißt, ich stelle mich glaubensmäßig sofort, wie ich bin, in seine unmittelbare Gegenwart. Dürfen wir das? Jedes andere Benehmen ist seiner nicht würdig und bringt ihm Herzeleid. Dann fehlt es an dem vollkommenen Vertrauen. Dem gegenüber, der sich hat zur Sünde machen lassen, auch zu meiner Sünde. Es ist ihm ja alles schon längst bekannt. Er hat sich damit identifiziert. Wir begreifen jetzt vielleicht, dass wir ihm Freude machen können in einer schrecklichen Not, in welcher wir kaum noch wagen könnten, in die Gegenwart des dreimal Heiligen zu treten. Aber er hat sich zur Sünde machen lassen, auch zu meiner Sünde. Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen. Wunderbar. Und er wird gerade machen deine Pfade. Das dürfen wir als Einleitung in unsere Herzen legen lassen. Gott geht viele Wege mit seiner Schöpfung. In seiner Schöpfung. Gott geht alle Wege mit seinen Geschöpfen. Die Geschöpfe ihrerseits gehen viele eigene Wege. Das dürfen wir jetzt im Einzelnen näher ansehen und uns da hinein versetzen lassen im Worte Gottes durch den Geist Gottes. Viele Wege. Wir beginnen mit Psalm 25, Vers 4. Psalm 25, Vers 4. Deine Wege, Jehova, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Aha. Jetzt haben wir von unseren Wegen gehört und von unseren Pfaden haben wir immer deutlicher erlebt und gemerkt, die sind nur krumm, unsere eigenen Wege und Pfade, und bitten jetzt den Herrn, deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Die einzelnen Schritte, die schmalste Spur, die es gibt auf unseren Wegen. Deine Pfade lehre mich. Dürfen wir, wenn wir ein solches Psalmwort beten, in der Gegenwart des Herrn, damit rechnen, dass er ein solches Gebet erhört? Ist dieses Gebet nach dem Heiligen Geist? Der hat es ja geschenkt, dem David. Da können wir vollkommenerweise wissen, er erhört ein solch einfaches Gebet weit über Bitten und Verstehen hinaus. Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Psalm 145, Vers 17. Jehova ist gerecht in allen seinen Wegen. Also gibt es viele Wege unseres Gottes? In allen seinen vielen Wegen. Jehova ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Dann das bekannte Wort in Hebräer 3, Vers 10, oder vielleicht weniger bekannt. Da lesen wir, alle Zeit irren sie, aus Israel ist vorerst gemeint, wir auch, alle Zeit irren sie, und zwar wo? Irren sie in ihren Herzen. Meine Wege haben sie nicht erkannt. Aha. Es gibt Wege des Herzens. Da sieht man, hört man und nimmt man nichts wahr von außen her. Aber der Einzige, der in der Lage ist, fähig ist, die Herzen zu erforschen und die Gedanken zu prüfen, ganz genau, zu erwägen, was geschieht da drin im Verborgenen, auf den Wegen des Herzens. Da kann man also irre gehen. Und wer da irre geht, auf den Wegen seines Herzens, das heißt, in den Gedankengängen seines Herzens, der nimmt die Wege des Herrn nicht wahr.
Meine Wege haben sie nicht erkannt. Nach Hebräer 3, Vers 10. Ersten Könige 8, Vers 39. Schlagen wir auf. Ersten Könige 8. Es ist das Gebet Salomos anlässlich der Einweihung des prächtigsten Tempelgebäudes, das die Welt je gesehen hat bis heute. Und da spricht er unter anderem, 1. Könige 8, Vers 39, so höre du im Himmel, oder in den Himmeln, der Stätte deiner Wohnung und vergib und tue und gib einem jeden nach allen seinen Wegen, und jetzt kommt das Wichtige, wie du sein Herz kennst. Ja? Auf welche Wege achtet unser Gott? Nach den Wegen unseres Herzens. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Jehova aber lenkt seine Schritte. Links, rechts, vorwärts, rückwärts. Denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, sagt ein Sprichwort. Ganz genau. Ich kann gelähmt auf meinem Lager liegen, in meinen Gedankengängen des Herzens aber einen ganzen Weg gehen. Wenn ich wieder gesund werde, dann mache ich so, dann verhalte ich mich so. Sollte es so kommen, dann benehme ich mich so. Und wenn der das dann so meint, dann gebe ich so Antwort. Ich kann auf den Wegen meines Herzens ein ganzes Leben leben, auch wenn ich äußerlich gelähmt auf meinem Bett liege. Und das ist nun Sache des Menschen, haben wir gelernt. Und deshalb urteilt unser Gott, wenn er selbst richtet, nur nach dem, wie er ihr Herz kennt. Engel und Menschen richten nach dem, was sie sehen und hören. Und Gott verzichtet auf beides. Nur nach dem, wie er ihr Herz kennt. Weil die Wege, die Taten, Gedanken, Entwürfe des Herzens Sache des Menschen sind. Da kann Gott ihn vor Gericht ziehen. Dazu haben wir natürlich bei Paulus entsprechende, noch tiefer schürfende Worte, zum Beispiel in 1. Korinther 4, Vers 5. 1. Korinther 4, Vers 5. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt. Da haben wir den Zeitpunkt. Solange der Herr nicht gekommen ist, ist jede Beurteilung von uns falsch. Weil wir nur nach dem urteilen können, was wir sehen oder hören oder wahrnehmen können mit unseren Sinnen. So urteilet nicht etwas oder gar verurteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann erst wird einem jeden sein Lob werden vom Herrn. Und jetzt denken wir an das gewaltige Wort in Römer 11, Vers 33. Und auf das kommen wir heute Abend oder heute Nachmittag dann noch einmal zurück. Jetzt nur als erste Wahrnehmung dieser gewaltigen Aussage. Römer 11, Vers 33. Wir kennen das Wort. O Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege. Seine Wege. Zusammengefasst heißt das, wie unausforschlich und wie unergründlich sind seine Gerichtswege. Und das sind auch sehr viele der Gerichtswege Gottes. Und dann, o Tiefe des Reichtums, kann Paulus nicht anders als sich so ausdrücken. Und diesem Ausdruck des Paulus, o Tiefe des Reichtums, in Bezug auf die Gerichtswege unseres Gottes, wollen wir jetzt nachspüren, obwohl sie unausspürbar sind, und nachforschen durch den Geist, der uns gegeben ist, obwohl die Dinge unausforschlich sind. Ist das in Ordnung? Vollständig in Ordnung. Psalm 135, nein, vorerst Psalm 36, eine erste orientierende Aussage. In Psalm 36, sehr einfach, gewaltig. Nur Vers 6, Elberfelder Luther, Vers 7. Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Bergen Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Eine große Tiefe. Das sind die Gerichte Gottes. Im gleichen Atemzug des Geistes aber lesen wir, nicht nur deine Gerichte sind eine große Tiefe, Menschen und Vieh rettest du. Auf welchem Wege? Also, auf dem Wege deiner Gerichte. Wenn es nicht anders geht, wenn die Gnade versäumt wird oder abgewiesen wird. Noch einmal, deine Gerichte sind eine große Tiefe. Verstehen wir jetzt den Ausdruck, den Ausruf des Paulus? Ich hätte gerufen, o Höhe des Reichtums. Passt doch zu Reichtum. Nein, o Tiefe des Reichtums. Warum? Weil es sich hier bei Paulus in Römer 11 um die Tiefen der Gerichtswege Gottes handelt. O Tiefe des Reichtums. Den wollen wir ein Stück weit ausschöpfen heute Nachmittag. Das war Psalm 36. Und dann beachten wir Psalm, wollen wir sagen, 42, Vers 7. Psalm 42, Vers 7.